Einen guten Morgen allen, auch von mir. Ja, wir haben die Predigt schon im Prinzip gesungen. Und was Priscilla Polenske gesagt hat, fasst im Grunde genommen auch schon die Predigt sehr gut zusammen. Ich weiß nicht, ob wir es so auch gehört haben, was genau sie gesagt hat zum Thema, wie Gott führt. Sie hat gesagt, dass sie ganz bewusst danach gefragt hat, Gott gefragt hat, wohin soll es nach der Schule gehen? Sie hat ganz bewusst auf einem Gebetskongress für Jugendliche einen Raum, ich sag mal einen Raum der Stille aufgesucht und Gott hat zu ihr gesprochen. Ganz bewusst. Das ist der entscheidende Hinweis. Wenn wir das erleben wollen, was Priscilla Polenske gerade so in wenigen Worten zusammengefasst hat, dann müssen wir auch diesen Schritt gehen. Ganz bewusst. Gott fragen. Jesus fragen. Den Heiligen Geist bitten. Rede zu mir. Führe mich. Ganz konkret will ich wissen, was ist mein nächster Schritt. Dann erleben wir, wie Gott führt. Aber da ich jetzt ja schon mal die Predigt aufgeschrieben habe, möchte ich sie doch auch halten. Aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 14, der Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich lese von Vers 25 an und nehme noch den Vers 35 dazu. Oder 34 und 35 dazu. Da heißt es, als Jesus wieder unterwegs war, zog eine große Menge Menschen hinter ihm her. Er wandte sich nach ihnen um und sagte, wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setzt er sich doch auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt und kann nicht mehr weiterbauen. Alle, die das sehen, werden ihn dann auslachen und werden sagen, dieser Mensch wollte ein Haus bauen, aber er kann es nicht vollenden. Oder wenn ein König gegen einen anderen König Krieg führen will, wird er sich auch zuerst überlegen, ob er mit 10.000 Mann stark genug ist, sich den 20.000 des anderen entgegenzustellen. Wenn nicht, tut er besser daran, dem Gegner Unterhändler entgegenzuschicken, solange er noch weit weg ist, und die Friedensbedingungen zu erkunden. Jesus schloss, niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn es aber seine Kraft verliert, wie kann es sie wiederbekommen? Selbst für den Acker oder den Misthaufen taugt es nicht mehr und wird weggeworfen. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Ich habe mal überschrieben mit Lehrlinge gesucht. Lehrlingen gesucht. Also das ist jetzt nicht, wird keine Predigt über eine Ausbildungsinitiative in der Wirtschaft oder im Handwerk. Obwohl das sicherlich auch ganz lohnend wäre, junge Menschen auf Lehrstellen und Ausbildungsplätze hinzuweisen. Aber ich habe ein anderes Wort gesucht für das Wort, das eben auch im Predigttext anklang und das wir so häufig benutzen, nämlich das Wort Jünger, Jünger Jesu. Und ich will es mal übersetzen heute mit Lehrling, Lehrlinge gesucht. Mein erster Punkt: Jesus zählt nur bis 12. Jesus zählt nur bis 12. Da steht in Vers 25, als Jesus wieder unterwegs war, zog eine große Menge Menschen hinter ihm her. Eine große Menge Menschen. In der vergangenen Woche habe ich Vertreter aus den unterschiedlichen Dekanaten unserer Landeskirche getroffen und wir haben zusammengesessen, um den Erfolg der Kampagne Erwachsen glauben, um uns darüber auszutauschen, wie das so im vergangenen Jahr angelaufen ist. All die vielen Glaubenskurse, die Land auf, Land ab gehalten werden. Und die Zahlen sind wirklich sehr ermutigend. Also im letzten Jahr waren das etwa 120 Glaubenskurse, die in unserer Landeskirche gehalten worden sind, so wie wir auch Glaubenskurse anbieten, Tor zur Bibel oder Stufen des Lebens. Also davon insgesamt 120. Ja, haben wir uns ausgetauscht über diesen Erfolg und gesagt, weiter so. Aber wenn ich in den Predigttext hineinschaue, dann muss ich sagen, Jesus denkt anders. Jesus lässt sich nicht von Zahlen beeindrucken. Vielleicht muss ich das mal ein bisschen auseinander dividieren. Schauen wir doch mal. Wir haben das auch gerade im Liedtext gehabt. Gott ist von Anfang an gar nicht auf große Zahlen aus. Ja, wenn man dran denkt, wie viele Leute waren in der Arche Noah? Ja, das waren keine großen Zahlen, sondern es waren gerade mal 8 Leute. Wenn man die Geschichte weiter sieht, dann pickt sich Gott ein Volk heraus, aber nicht das größte, zahlenmäßig größte, sondern genau umgekehrt, das kleinste, das zahlenmäßig kleinste Volk. Ja, anfangs waren das 70 Leute gewesen, die er nach Ägypten und dann später wieder aus Ägypten herausgebracht hat. Dann waren es natürlich ein paar mehr geworden, aber sie hatten diesen Stempel, das kleinste Volk aller Völker, und das hat sich Gott erwählt. Oder gehen wir zu Jesus selbst. Wie viel hat er sich zu Jüngern gewählt? Wie viele Lehrlinge hat er sozusagen an seine Seite geholt? 12. 12 Männer. Jesus zählt nur bis 12. Gott, Jesus, der Heilige Geist, die lassen sich nicht von Zahlen beeindrucken. Es geht ihnen nicht um eine Massenbewegung. Es geht, wenn man auf Jesus schaut, vielmehr darum, dass er Menschen um sich schart, einzelne Menschen, in die er sich hinein investieren kann. Es geht ihm um Menschen, die es ihm nachmachen wollen, die ihm gleich werden wollen. Dazu eben die Bilder hier von, kein Bild? Ah ja, da haben wir es. Müssen wir vielleicht nochmal nachher zurückklicken. Das sind so Lehrlingsbilder, Lehrlinge, wie wir sie aus dem Berufsalltag kennen. Und das darf uns durchaus vor Augen stehen, wenn wir in der Bibel von den Jüngern Jesu hören und wenn wir von Jüngerschaft hören und von Nachfolge hören. Es geht Jesus nicht um große Zahlen, wenn man, ja, kannst du gerade mal nochmal wegklicken oder wie auch immer. Es geht Jesus gar nicht um große Zahlen. Auch in finanziellen Dingen, nur mal das noch so nebenbei in Klammern gesagt, es geht Jesus da auch nicht um große Zahlen. Ich denke nur an die Witwe aus Lukas 21, die allbekannte. 2 armselige Kupfermünzen hat sie in den Opferkasten am Tempel gelegt. Ja, und die Denke Jesu ist ja ganz anders. Der sagt, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Und da merken wir, es geht Jesus an keiner Stelle um Zahlen. Wie viele Leute folgen mir nach? Wie viel geben die mir? Es geht Jesus nicht um Zahlen, es geht Jesus ums Herz. Jesus sieht das Herz an. Und wenn wir von Jüngerschaft reden, vom Christsein reden, dann müssen wir von unserem Herz reden. Und die Frage an diesem Sonntag, in dieser Predigt ist eben, bist du mit dem Herzen auch dabei? Ist es dein Herzensschrei, von Jesus zu lernen? Ist es das, was dich umtreibt? Jesus, ich will dir folgen. Jesus, ich will von dir lernen. Jesus, ich will dir ähnlich werden. Oder gehen wir aus dem Gottesdienst heraus mit ganz anderen Gedanken und Dingen und Sorgen und plups, alles schon weg. Wenn Gott am Anfang in der Bibel wie das da beschrieben steht, zwei Menschen geschafft hat, auch nur zwei, ja. Sehr überschaubar. Zwei Menschen, Mann und Frau. Mann und Frau. Dann sagt er, oder heißt es in Vers 7 oder 1. Mose 1, Vers 27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie. Er schuf sie als Mann und Frau. Als Ebenbild. Ja, das ist das, was Gott von Anfang an in uns Menschen hineingelegt hat. Wir sollen Gott widerspiegeln. An uns soll Gott sichtbar werden, nicht mehr und nicht weniger. Gott will sich, um das mal etwas anders zu sagen, Gott will sich vervielfältigen. Jesus will sich vervielfältigen. Der Heilige Geist hat diese eine Aufgabe, uns in so ein Ebenbild Jesu zu verwandeln. Christsein heißt, Jesu Jünger sein heißt, Jesus nachfolgen heißt, ich trete ein in solch einen Verwandlungsprozess. In Römer 8, 29 habe ich jetzt nicht hier stehen. Römer 8, Vers 29. Alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden. Ja, das ist das Ziel Gottes mit uns Menschen. Jeder von uns, ob Mann, ob Frau, soll in dieses Ebenbild Gottes verwandelt werden, diesem Bild Jesu gleichen. Das Ganze hat seinen Preis und da komme ich zum nächsten Punkt. Der Preis ist heiß. Vers 26, wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wow, was ist hier gemeint? Da müssen wir genau hinschauen. Mit 14, 15 Jahren, muss man ein bisschen zu den Konfirmanden rüberschauen, das war nach meiner Konfirmandenzeit, mit 14, 15 Jahren habe ich mich einer Gruppe von jungen Leuten angeschlossen, die gehörten zu einem Verband, der nannte sich EC. Bin mir nicht sicher, wie viele damit hier was anfangen können. Das ist so ähnlich wie der CVJM oder VCP, Verein christlicher Pfadfinder. Und EC stand für entschiedenes Christentum. Im Englischen hieß das Christian Endeavor, christlicher Einsatz. Und das war ein Stück weit das Motto dieser Jugendgruppe auch. Später hat man das umbenannt, heute heißt das entschieden für Christus. Aber ich denke, egal wie man es fasst, herauslesen lässt sich da diese Herausforderung, Jesus an die erste Stelle zu setzen. Das ist mir damals schon klar geworden. Ja? Jesus an die erste Stelle zu setzen. Ja, ist das jetzt, wenn man das so liest, was verlangt da Jesus? Ja? Wenn man das so liest, dass man denkt, boah, was verlangt da Jesus? Was soll ich jetzt hier alles zurücklassen? Dann liest man es noch falsch. Dann liest man es noch falsch. Im Zusammenhang, muss man mal schauen, bei Lukas tauchen auch die Gleichnisse auf von der Perle im Acker. Und die Perle führt uns vielleicht weiter dahin. Man muss sich das mal vorstellen, wenn man sich verliebt hat. Und man so ein verliebter junger Kerl ist oder ein verliebtes junges Mädchen, würde man dann jammern und sagen, oh, wenn ich jetzt mich dem anderen anschließen will, dann muss ich bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen. Ach, und ich muss die Brüder und Schwestern zurücklassen. Ich muss bereit sein, meine Hobbys hinten anzustellen. Sonst kann der andere ja gar nicht mein Schatz sein. Und würde man weiter jammern und sagen, ach, jetzt muss ich die ganze Zeit immer mit dir rumhängen. Das ganze Wochenende und noch drüber hinaus. Ich kann nicht mehr mit meinem Bruder und meiner Schwester spielen. Oh, wie schlimm. Ja, und mit meinen Eltern sonntags die Spaziergänge. Muss ich alles zurücklassen. Das wird doch keiner machen. Und das ist das, was Jesus hier im Hintergrund hat. Natürlich, wer sich auf Jesus einlässt, der wird mit allem anderen brechen, weil er sagen wird, ich will doch mit diesem Jesus zusammen sein. Am liebsten morgens, mittags, abends und nachts und wie auch immer. Alle Tage meines Lebens will ich mir doch gar nicht anders vorstellen. Da soll doch nicht mehr irgendwas anderes wichtiger sein als er. Wie kommt das? Ja? Also wenn man verliebt ist, da wird man nicht sagen, mein Liebling, mein Schatz, da sind so viele andere Sachen, die ich zu erledigen habe. Warte mal, nächste Woche habe ich wieder Zeit für dich. Was Jesus meint, ist doch diese Entscheidung, dass wir fragen, okay, um was dreht sich mein Leben? Dreht sich mein Leben immer nur um mich? Um meine Bedürfnisse? Dann funktioniert das auch mit dem Verliebtsein nicht. Oder dreht sich mein Leben um Jesus? Geht es mir um Jesus? Mit dieser Frage, Jesus, wo soll's lang gehen? Oder will ich den Ton angeben? Jesus kann das auch anders sagen. Lukas 16, Vers 13, da sagt er das sehr pointiert, kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, in dem Zusammenhang sagt er Gott und dem Geld. Ja, es ist immer eine Entscheidung zu treffen, zwischen zwei Wegen. Ja, du kommst auch nur nach Constanța in Rumänien, wenn du dich, ich weiß nicht, wie du da hinkommst, ins Flugzeug setzt, das nach Rumänien auch fliegt. Ja, du kannst dir diese Option nicht offen halten, sagen, vielleicht nehme ich dieses oder jenes. Ja, was jetzt? Du musst einsteigen, sonst kommst du da nicht hin. Und kann man aber trotzdem sagen, klar, wenn Jesus Menschen in diese Entscheidung stellt, dass sich zwei Wege auftun, dann ist das zugegebenermaßen nie leicht, sich zu entscheiden. Es gibt da so eine Gefahr, auf die will ich auch hinweisen, dass man sagt, ist das nicht zu radikal, wenn Jesus so plakativ schwarz-weiß malt? Und meint Jesus das wirklich so? So radikal, so schwarz-weiß? Ich habe die Tage wieder ein Buch in die Hand bekommen von David Watson. Das war ein anglikanischer Pfarrer, der leider viel zu früh verstorben ist und hat uns aber ein paar wertvolle Bücher hinterlassen. Eines geht eben zum Thema auch Jüngerschaft, was es heißt, ja, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Und er sagt, ja, wir gehen so herrlich mit diesen Texten um, wo Jesus so radikal ist. Wir könnten immer wieder, schreibt, dass er das immer wieder erlebt hat, wie Menschen zu ihm kamen und gesagt haben, ja, Pfarrer Watson, Sie haben das so und so, so radikal gebracht, wie Jesus das gebracht hat. Aber hat Jesus nicht gemeint, nur wer theoretisch bereit ist, sein Leben aufzugeben, ja, der kann mein Jünger sein. Jesus würde doch nie verlangen, dass ich wirklich mein Leben aufgebe. Der meint doch nur theoretisch, oder andere sagen, was Jesus ja eigentlich meint, oder, ist doch, dass wir unser altes, sündiges Leben aufgeben sollen, die schlechten Angewohnheiten und die Boshaftigkeiten. Das meint doch Jesus, oder? Und dann sind wir dabei, uns irgendwie so durchzumodeln oder durchzumogeln, weil wir Jesus besser verstehen wollen, als Jesus sich selbst verstand. Dritter Punkt. Kein Witz über Fledermäuse. Wobei, also jetzt muss ich nochmal hier rüber gucken zu euch jungen Konfirmanden. Das ist ja so ein Thema. Wir sammeln junge Leute, Jahr für Jahr, in unserer Mitte, nennen sie dann Konfirmanden, reden über Jesus, Taufe, Abendmahl, über Kirche und Kirchenjahr, Glaube und Zweifel, feiern dann nach etwa einem Jahr ein großes Fest mit euch. Und dann trefft ihr eine Entscheidung. Ja, und dann gibt es also zu dieser Entscheidung gibt es einen Witz, das sage ich aber kein Witz, über die Fledermäuse im Glockenturm und die Frage, wie man diese Fledermausplage wieder los wird. Und wir kennen das, glaube ich, alle, wie dann der eine Pfarrer zum anderen sagt, nun konfirmiere sie doch. Dann wirst du sie nie mehr wiedersehen. Jesus lässt es darauf ankommen. Jesus sieht die Massen an Menschen, die ihm nachfolgen, aber es folgt keine Werbekampagne. Ganz im Gegenteil, er tritt auf die Bremsen. Dann führt er zwei Beispiele an und sagt, wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setzt er sich doch auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Oder wenn ein König Krieg führen will. Ich weiß nicht, ob ihr Konfirmanden euch das vorher so genau überlegt habt, auf was ihr euch einlasst beim Konfirmandenunterricht. Im Grunde genommen ist das auch nur ein Beispiel und es ist natürlich für uns alle die Frage, haben wir einmal die Kosten überschlagen, was das denn heißt, Lehrling Jesu zu werden, Jesus als Lehrmeister zu wählen. Interessant übrigens, welche Beispiele Jesus hier anführt, also einen Bauherrn und einen Feldherrn. Und es gibt vielleicht einen Hinweis auf die Leute, die ihm da auch nachgefolgt sind. Das waren durchaus Leute, die, Einfluss hatten und mitten im Leben standen. Offensichtlich waren auch solche Leute unter denen, die Jesus mit Begeisterung nachgefolgt sind. Und die erinnert er daran und sagt, Mensch, überleg einmal, wie sieht das aus, wenn am Ende deiner Bautätigkeit eine Bauruine zurückbleibt? Oder wie sieht das aus, lieber Feldherr, wenn am Ende du einem übermächtigen Heer gegenüberstehst? Jesus tritt auf die Bremse. Jesus startet keine Werbekampagne. Jesus spricht zu denen, die ihn da vielleicht begeistert nachgefolgt sind, vielleicht auch irgendwo sagen würden, ach, dieser Jesus hat mich berührt. Warum macht Jesus das? Ich denke, es gibt einen Grund, einen entscheidenden Grund. Jesus will Klarheit. Jesus will immer Klarheit, will Klarheit über uns. Deshalb immer schwarz oder weiß, rechts oder links. Rumänien oder gar nichts, wie auch immer. Jesus will Klarheit, Jesus will Leute, die von ihm lernen wollen. Nochmal Bilder mitgebracht, so Lehrlingssituation. Ja, da kommt dieser Zeitpunkt, wo man dann einen Lehrvertrag unterschreibt. Ja, dann ist Klarheit geschaffen für beide Seiten. Dann weiß der Lehrling, wo er dran ist, und der Lehrmeister, wo er dran ist. Jesus will Leute, die eben genau das ihm sagen. Jesus, ich will von dir lernen. Ich will dein Lehrling sein. Koste es mich, was es wolle. Jesus spricht hier im Zusammenhang vom Kreuz. Und das ist das Kreuz, was unter Umständen mein Leben, meine Pläne, meine Vorlieben durchkreuzt. Und das ist die Frage, die ich uns auch stellen möchte. Hast du ganz persönlich bei Jesus einen Lehrvertrag unterschrieben? Ich rede jetzt nicht von einem Anfang mit Jesus gemacht oder in dieser Richtung, von Bekehrung, wie es auch in dem Lied vorhin mal hieß, sondern hast du bei Jesus einen Lehrvertrag unterschrieben? Und das ist mehr als zu sagen, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich brauche dich oder Jesus, ich finde dich toll. Das ist Jesus, ich will von dir lernen, heute von dir lernen, ich will dein Lehrling sein. Zeig mir, was ich heute lernen muss. Ich will heute, auch an diesem Sonntag, von Jesus lernen. Ein Lehrling lernt jeden Tag. Ist jeden Tag in dieser Werkstatt, in seiner Lehrwerkstatt. Und als Christen sind wir jeden Tag in dieser, ist das Leben sozusagen unsere Werkstatt, unsere Lehrwerkstatt. Und so eine Vereinbarung mit Jesus, die ist sehr hilfreich, ja, das wirklich einmal ganz klar und deutlich Jesus zu sagen. Ich will lernen, dich über allem anderen zu lieben. Ich will lernen, von dir die Menschen zu lieben. Das mal Jesus so zu sagen. Ich will lernen, die guten wie die schlechten Menschen zu lieben. Ich will lernen, von dir mich aufzugeben. Ich will lernen, von dir für meinen Glauben an Gott Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich will lernen, wie du zu sein. Und wenn ich so einen Vertrag mit Jesus unterschreibe, ich fand das übrigens sehr schön, Priscilla hat das auch so in ihrer kurzen Erzählung gesagt, sie hat ein Buch und da stand dann Rumänien drin. Ja? Also das, ich halte sehr viel davon, wenn man auch solch ein geistliches Tagebuch führt. Weil ich so vergesslich bin, Ist das gut, dass ich so ein Tagebuch führe, in dem ich dann auch das, was ich von Jesus lerne, da reinschreibe? Wenn ich so einen Vertrag mit Jesus habe, dann werde ich alles daran setzen, diesen Jesus, meinen Lehrmeister, genauer kennenzulernen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ja, das sind die 4 Bücher aus der Bibel, die gilt es als erstes oder vielleicht wirklich Woche für Woche auch vor Augen zu haben, um Jesus vor Augen zu haben. Und wir haben dafür wirklich ganz viel Zeit. Ja. Wir haben dafür wahnsinnig viel Zeit, wenn ich nur an die Zeit vor Fernseher, Rechnern oder diesem Hosentaschentelefon denke. Ja, da haben wir so viel Zeit. 4. Punkt, Salz ist etwas Gutes. Warum legt Jesus so viel Wert darauf, zu sagen, Leute, ihr müsst euch entscheiden. Leute, ihr müsst so einen Lehrvertrag quasi unterschreiben. Warum legt Jesus so viel Wert auf, das ist der Buchtitel von David Watson, wahre Jüngerschaft? Warum kann er mit den Menschenmassen, die ihm begeistert folgen, die berührt sind von ihm, warum kann er mit denen so gar nichts anfangen? Und dann kommen wir wieder zu dem Anfang zurück. Eben Salz ist etwas Gutes, sagt Jesus. Und er sagt, Salz ist etwas Gutes, wenn es aber seine Kraft verliert. Wie kann es sie wiederbekommen? Selbst für den Acker und den Misthaufen taugt es nicht mehr. Jesus vergleicht seine Jünger mit Salz. Salz hat Wirkung. Das Salz seiner Zeit, das Salz in Jesu Tagen, konnte seine Wirkung verlieren. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber man muss wissen, das Salz zur Zeit Jesu war ein Gemisch. Da konnte eben neben Salz auch Kalk und Magnesia und anderes noch dazu gemischt sein. Und wenn das dann nass geworden ist, dann ist das Salz aus diesem Gemisch ausgespült worden und zurück blieb eben nur noch so eine Masse, völlig unbrauchbar. Jesus sagt, selbst für den Acker oder den Misthaufen taugt das nicht. An anderer Stelle sagt Jesus einmal, laue Christen schmecken mir nicht. Laue Christen schmecken mir nicht. Wir hatten das Bild vom Ebenbild Gottes, Ebenbild Jesus sein. Und hier ist genau ein ähnliches Bild, dass er sagt, wir sollen Salz sein. Wir sollen uns auswirken auf unsere Umgebung, so wie sich Salz auswirkt, wenn es mit anderem in Berührung kommt. Wir sollen solch eine Wirkung haben, dass andere vielleicht tuscheln über uns und sagen, das muss eine Jüngerin Jesu gewesen sein, das muss ein Jünger Jesu gewesen sein, oder? Ja. Bei Jakobus, das ist der Bruder Jesu, ein sogenannter Herrenbruder. Jakobus hat auch ein kleines Büchlein uns hinterlassen in der Bibel. Und da heißt es im 1. Kapitel, Vers 21 und 22, legt also alles Gemeine und Schlechte ab und nehmt bereitwillig das Wort an, das Gott euch ins Herz gepflanzt hat. Es hat die Macht, euch zu retten. Es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Jakobus spricht hier Klartext und gibt die Stichworte vor, um die es geht, wenn wir einen Ausbildungsvertrag mit Jesus unterschreiben. Das erste Stichwort sind die schlechten Gewohnheiten, von denen sagt Jakobus, die gilt es abzulegen. In der Regel wissen wir ja, was Jesus will und was er nicht will, aber wir leben eben in unseren eingefahrenen alten Gewohnheiten und die gilt es abzulegen. Und das ist kein leichter Prozess, aber das kann man lernen und da will uns Jesus helfen, dass wir nicht mehr eingefahren auf Gemeinheiten mit Gemeinheiten reagieren, sondern auf Gemeinheiten mit Freundlichkeiten reagieren. Das ist doch das, was Jesus seinen Lehrlingen beibringen will. Dazu müssen wir Jesu Worte in uns aufnehmen. Wir müssen jederzeit abrufbar haben, wie Jesus denkt. Ja, darum werden wir uns ganz viel mit der Bibel beschäftigen. Im Konfirmandenunterricht und ich hoffe, alle anderen haben auch die Bibel immer griffbereit. Und Ein letztes Stichwort ist, nehmt bereitwillig das Wort an, sagt Jakobus. Das heißt, ich muss mich ganz bewusst dafür entscheiden. Jesus, ich will heute von dir lernen. Wir werden nichts lernen, wenn wir das so Jesus nicht sagen. Wir werden von Jesus auch nicht Führung erleben, wenn wir nicht sagen, Jesus, ich will von dir geführt werden. Wir sollen Ebenbild Gottes sein, wir sollen Salz sein. Ich habe einen schönen Buchtitel gefunden, da steht da schon, ihr seid das Salz, nicht die Suppe. Also wer sich nicht viel merken kann von dieser Predigt, dann merke er sich diesen Buchtitel, ihr seid das Salz, nicht die Suppe. Jesus sucht Lehrlinge, Jesus bietet uns einen Lehrvertrag. Unser Leben soll Lehrwerkstatt sein. Und das Ziel ist natürlich, dass der Lehrling es seinem Lehrmeister gleich tut. Jesus kann sogar sagen, ich freue mich darüber, wenn ihr einmal besser werdet, als ich es gewesen bin. Das meint Jesus nachzufolgen, das meint Jünger Jesu zu sein. Amen.